Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 4. Mai 2026. Wir starten mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die glückliche Schweiz hat die Versorgung mit Bargeld vor kurzem in den Verfassungsrang erhoben. Ein totales Bargeldverbot ist damit in der Schweiz erheblich erschwert. Ganz anders sieht es in der Europäischen Union aus. Seit Jahren wird das Bargeld hier systematisch zurückgedrängt. Und schon in wenigen Jahren könnte parallel zur Einführung des digitalen Euro das gänzliche Aus für das Bargeld kommen. Damit sind auch die Bürgerrechte ernsthaft in Gefahr. Das neue Buch «Rettet unser Bargeld» von Professor Dr. Max Otte enthüllt die brisanten Hintergründe. Im Buch zeigt Professor Dr. Max Otte die Gefahren des digitalen Euro und des drohenden Bargeldverbots in der EU auf. Verlust der Privatsphäre, politische Kontrolle über ihr Geld, Enteignung. Professor Dr. Max Otte ist sechsfacher Spiegel-Bestseller-Autor und an Unternehmen beteiligt, die mehr als 2 Milliarden Euro verwalten. Als Finanzexperte warnt er nachdrücklich vor den Folgen des digitalen Euro und zeigt ihnen Wege auf, wie sie ihre finanzielle Unabhängigkeit schützen. Bestellen Sie das neue Buch von Professor Dr. Max Otte noch bis zum 25. Mai 2026 vor und sichern Sie sich die Chance auf attraktive Preise. Unter den Teilnehmern werden insgesamt 28 Silbermünzen verlost und 50 Freitickets für die Premierenfeier am 2. Juni im Raum Köln. Jetzt vorbestellen und gewinnen unter www.rettet-unser-bargeld.de. Ich wiederhole, www.rettet-unser-bargeld.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Nirgends in deutschen Zeitungen habe ich die Nachricht gelesen, dass der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar, dieser Held der Europäischen Union, dieser Robin Hood gegen die finsteren Orban-Machenschaften und der große Aufräumer da gegen Korruption und Vetternwirtschaft, dass ausgerechnet dieser Peter Magyar jetzt eingesetzt hat als neuen Justizminister in Ungarn seinen eigenen Schwager. Ja, da sind wir also zuversichtlich, dass dieser neue Mann mit dem ganz eisernen Besen da aufräumt. Nein, es ist beunruhigend, was ich da von Kollegen aus Ungarn zu hören bekomme, wie da jetzt schon dieser noch gar nicht im Amt sich befindliche Ministerpräsident über Facebook und andere Kanäle Befehle gibt an die Polizei, Anweisungen zum Beispiel, was sie zu tun haben. Dann ist ja bereits in der Wahlnacht und am Tag danach ist der Aufruf ergangen, welche allerdings durch die Verfassung geschützten Ämter da neu besetzt werden sollen. Das kann man nicht einfach so durchregieren. Sie können auch in Deutschland, wenn Sie zum Beispiel Kanzler werden, nicht einfach sagen, so die und die Verfassungsrichter müssen weg. Das geht so nicht. Aber in Ungarn werden jetzt entsprechend solche Töne angeschlagen. Aber wissen Sie, das Interessante ist eben, und das ist einmal mehr entlarvend, dass die Medien hier schweigen. Eine Omerta. Man hört nichts. Zum Beispiel macht jetzt Magyar auch Druck auf Universitätsinstitute, etwa auf das Matthias Corvinus Kollegium. Und da möchten sie denen die Mittel wegnehmen, möchten sie denen die finanziellen Ressourcen streichen. Ja, wo sind jetzt all die Aufgeregten und Empörten, die damals Viktor Orban angeprangert haben, als dieser die Uni von George Soros damals in Budapest ins Visier genommen hat? Teile dieser Uni sind dann tatsächlich Österreich gegangen, aber ich glaube gar nicht alle. Aber George Soros ist ja ein Aktivist gewesen, ein politischer Influencer, der ja auch verschiedene politische Action Groups und Action Committees finanziert hat. Und nebenbei noch eine Uni, und das kann man jetzt diesem Matthias Corvinus Kollegium nicht vorwerfen, das ist ein Think Tank, das ist eine Schulung, eine Hochschule der Begabtenförderung mit auch medialen Kanälen, wo man öffentlich wirksam entsprechend aufgetreten ist, aber nicht ein politischer Kampfverbund, der da entsprechend Parteien oder Grüppchen finanziert oder installiert hätte, grenzübergreifend. Also wie auch immer man das dann im Detail beurteilen will, wo sind jetzt all diese hehren Verteidiger der Freiheiten und der Grundwerte und der Grundrechte, die nimmermüde auf Orban eingeprügelt haben. Orban übrigens der Gentleman, der sich zurückzieht mit Gratulationen, während von der anderen Seite jetzt einfach nur Rachegefühle ventiliert werden. Es gibt übrigens auch einen hohen Funktionsträger, einen Amtsträger, das ist der heutige Lebenspartner von Madjars Ex-Frau Judith Varga. Und dem hat er auch schon gesagt, ich werde dich rausschmeißen. Das ist auch vor dem Hintergrund bekannt, dass dieser Mann die Kinder bzw. das Kind von Madjar erzieht, das er mit Judith Varga, der früheren Justizministerin Ungarns, gehabt hat. Also das sind schon interessante Verwicklungen. Und hier muss man einfach wieder mal genau hinschauen, muss man beobachten, ob jetzt diese Maßstäbe, die da hochgehalten wurden gegen Ungarn, gegen Orban natürlich, ob die jetzt auch beim Neuen in Anschlag gebracht werden. Also ich kann Ihnen sagen, von dem, was bis jetzt läuft, ist das also absolut überhaupt nicht der Fall. Bevor wir einsteigen auf das Hauptthema, das ist nämlich Kanzler Merz, ich habe da die Interviews wie mal intensiv zu Gemüte geführt, um das auf mich wirken zu lassen, ist ja immer etwas gefährlich. Vielleicht auch fragwürdig, wenn die Schweizer sich da immer von jenseits den Landesgrenzen zu Wort melden. Aber ich muss sagen, vergessen wir das. Nein, es ist richtig und wichtig, sich zu Wort zu melden. Es muss ja niemand zuhören am Ende des Tages. Ein Lob auf die Zeitung Junge Freiheit. Das ist eine ehemalige Schülerzeitung, die da vom Chefredaktor und Herausgeber Dieter Stein über Jahrzehnte auch gegen sehr viele Anfeindungen durchgehalten wurde. Und diese Zeitung macht einen hervorragenden Job. Das muss man einfach einmal hier herausstreichen und neidlos anerkennen. Und gerade in den letzten Wochen ist die Junge Freiheit hervorgetreten mit einer Reihe von Recherchen über Missstände an deutschen Schulen. Da zieht's dir regelrecht die Schuhe aus. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe meinen Kollegen jetzt auch gesagt, ihr müsst mal schauen, was bei uns los ist. Wir haben auch schon einige solche Fehlentwicklungen bei uns thematisiert. Dieses NGO-Unwesen, das ist ja auch so ein Gaunerwort, die NGOs, die Non-Governmental Organizations, die Nichtregierungsorganisationen, die ja allesamt von Regierungen finanziert werden. Aber meistens sind eben die NGOs, zum Beispiel die, die in Georgien sind, die sind von Regierungen außerhalb Georgiens finanziert. Übrigens in vielen anderen Ländern auch, in Russland zum Beispiel, da gibt es eine ganze Armada von westlichen NGOs, die da munter einwirken und sich da als politische Akteure gerieren. Da wundert man sich noch, warum die Russen nicht so amüsiert sind über das. Stellen Sie sich mal vor, wenn das Gleiche in Deutschland der Fall wäre, wenn da schweizerische Aktionskomitees für mehr direkte Demokratie aufscheinen würden, da wäre dann der deutsche Verfassungsschutz ziemlich schnell auf den Barrikaden. Schüler als Freiwild für Linke, wie steuergeldfinanzierte NGOs ihre Ideologien an Schulen verbreiten. Jetzt formiert sich immer stärkerer Protest. Hintergrund ist ja der Skandalfall einer Schule, ich glaube in Görlitz im Osten. Und da hat eine linksextreme sozialistische Jugendorganisation, die beauftragt wurde von einer steuergeldfinanzierten Stiftung, Amadeu-Antonio-Stiftung, die ist beauftragt worden, so Gender-Programme an dieser Schule durchzuführen. Und da ist also geradezu pornografisches Material in Umlauf gebracht worden. Das sind eben die ideologischen Irrlehren, gegen die übrigens auch ein Viktor Orban angetreten ist. Natürlich unter einer tosenden, gellenden, kreischenden Kritik da der internationalen Medien. Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, ich kenne ihn noch als Fraktionschef der CDU, er hatte damals hohes Ansehen, galt aber als empfindlich, als überempfindlich, und sein Abgang 2005 wurde regelrecht als Flucht interpretiert, wenn ich mich damals richtig zurückerinnere. Dann sein Comeback, er ist Kanzler geworden, und jetzt habe ich mir das Interview angeschaut im Spiegel, nach gut einem Jahr Merz Kanzlerschaft, der Spiegel. Was ist das Fazit des langen Interviews? Eine gewisse Hilflosigkeit, eine Ratlosigkeit dieses Kanzlers kommt da zum Ausdruck, gipfelnd in der Aussage hier auf Seite 11. Ich bin nur gelegentlich auf Social Media unterwegs, aber wenn Sie mal schauen, was dort über mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen und herabgewürdigt werde, Kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen. Ich beschwere mich nicht darüber, nein, gar nicht. Aber so ist es. Nein, ich klage überhaupt nicht, aber ich muss es hier jetzt doch einmal erwähnen. Wenn Sie diese Politikerwehleidigkeit, ist etwas sehr Entlarvendes. Das gibt es überall, das lesen Sie immer wieder. Das wird von den Medien in aller Regel natürlich gutmenschlich hochgespielt, um dann natürlich auch die Bevölkerung und die entsprechenden Kritiker da schlecht hinzustellen. Hier wäre einmal zu fragen, ja, wie erklären Sie sich denn eigentlich diese Beleidigungen, Herr Bundeskanzler? Was ist der Grund dafür? Könnte ein Grund vielleicht auch darin bestehen, dass die Leute unzufrieden sind mit ihrer Politik? Dass die Leute auch unzufrieden sind damit, dass sie von oben immer wieder, wenn sie unzufrieden sind und ihre Kritik anmelden, etwa dadurch, dass sie eine Partei wählen, die eben Oppositionspolitik betreibt, dass sie dann ausgegrenzt, diffamiert werden als Rechtsextreme, als Faschisten, als Nazis, dass man die von ihnen gewählte Partei ausgrenzt mit einer Brandmauer, die sozusagen die einzige verlässliche programmatische Konstante in ihrem Regierungsprogramm ist, Herr Bundeskanzler, dass man das als Herabsetzung von oben empfindet, als eine fürchterliche Verachtung des deutschen Souveräns, der sozusagen von seinen Angestellten entrechtet wird. Könnte das vielleicht ein Grund sein für diese Beleidigungen? Und wäre es vielleicht nicht klüger, als darüber wehleidig zu klagen, auch wenn man dann noch scheinheilig sagt, man beklage sich nicht darüber, vielleicht eher etwas zu unternehmen, damit die Politik besser wird, damit auch das Feedback besser wird? Und da merken Sie eben, dass auch die deutschen Journalisten des Spiegel eben kein Sturmgeschütz der Demokratie in dem Sinn sind, dass sie sich eben für den demokratischen Souverän zur Wehr setzen, sondern dass sie sich dann eben solidarisieren mit den Mächtigen. Sie sagen dann einfach, ja, Olaf Scholz hatte auch einiges einzustecken. Und da merken Sie, diese heimliche Komplizenschaft zwischen den Journalisten und den Politikern gegen die Bevölkerung. Anstatt den Punkt der Wahrheit aufzuspüren. Und die Leute in Deutschland haben ja nicht wie in der Schweiz die direkte Demokratie. Sie können ja nicht Abstimmungen machen. Sie können keine Volksinitiativen lancieren. Wie sollen sie denn ihren Unmut kundtun? Wenn sie schon vor den Richter zitiert werden, wenn sie dies tun, wenn sie sich beklagen, zum Beispiel gegen den früheren Wirtschaftsminister, hat es ja Fälle gegeben, sie haben einen Paragraphen der Majestätsbeleidigung. Das wird hier überhaupt nicht thematisiert in diesem Interview und das zeigt mir jetzt einfach als Schweizer, dass in Deutschland dieser Obrigkeitsgeist, der immer wieder behauptet wird, er sei bei der Bevölkerung vorhanden, vielleicht ist er ja bei der Bevölkerung auch vorhanden, aber er ist vor allem eben auch bei der Obrigkeit vorhanden, die dieses, ja, fast schon, nein, dieses, nicht nur fast schon, dieses herablassende, dieses arrogante Verhalten hier an den Tag legen. Und dann ist man so eine Art gemeinsame Trauergemeinschaft, die dann aber eben kritisch auf das böse Volk herunterschaut, das eben solche Beleidigungen absondert. Also das ist sozusagen der emotionale Ton, der hier gesetzt wird. Das ist sozusagen ein tiefen Blick, der da freigegeben wird ins Seelenleben, aber eben auch ins Selbstverständnis des Bundeskanzlers. Dann sagt er, gehen wir mal ein paar Aussagen da im Spiegel-Interview durch, Friedrich Merz, ich denke darüber nach, warum er nicht durchkomme mit seinen Botschaften, wird er gefragt. Und sagt, ich denke darüber nach, Epiktet hat einmal gesagt, griechischer Philosoph, Epiktet klingt immer gut, wenn du einen griechischen Philosophen bringst. Epiktet hat einmal gesagt, nicht die Taten bewegen die Menschen, sondern die Worte über die Taten. Ich kann da in der Tat noch besser werden. Das ist schon fast eine gabarettreife Antwort. Ich weiß nicht, ob er es absichtlich mit den Wortwiederholungen so formuliert hat, unfreiwillig, ironisch. Das ist doch Unsinn. Natürlich sind die Taten wichtiger als die Worte. Und es ist doch nicht entscheidend, dass du über deine Taten sprichst. Du musst so handeln als Kanzler, als Politiker, dass deine Taten für sich selber sprechen. Aber vermutlich haben die Leute den Eindruck, dass eben die Handlungen oder die Nichthandlungen ihres Kanzlers für sich sprechen. Deshalb sind sie enttäuscht. Und indem du dann eine rhetorische Wortschwalloffensive lancierst, wirst du eben nicht davon ablenken können, dass deine Taten möglicherweise unzulänglich sind. Einfach nicht gut genug oder vielleicht sogar enttäuschend. Aber mit mehr Worten wirst du nichts erreichen. Und da kommt gleich der nächste Punkt. Was heißt das? Wollen Sie nichts ändern? Fragt der Spiegel. Und dann sagt Friedrich Merz, ich werde noch mehr erklären und erläutern müssen, als ich das bisher getan habe. Erklären, erklären, erklären. Sie müssen in einer Demokratie die Menschen mitnehmen. Sie müssen in einer Demokratie die Menschen, diese Volltrottel, die nicht gemerkt haben, was ich für ein genialer Kerl bin, denen muss ich das einfach noch mehr erklären. Die haben es nicht geschnallt, die haben es nicht gemerkt. Die sind eben intellektuell nicht auf der gleichen Stufe wie wir hier, der Journalist und der Bundeskanzler. Merken Sie etwas, meine Damen und Herren, wie hier die Herablassung, wie hier die Überheblichkeit in der Rhetorik also unverstellt zum Ausdruck kommt. Die realisieren das gar nicht, wie abgehoben sie sind, meine Damen und Herren. Ich muss einfach erklären, weil das blöde Volk hat's doch nicht kapiert, wie genial wir hier eigentlich sind und was für eine unglaublich gute Arbeit wir haben. So schwierig das ja auch ist mit dieser ganzen Koalition. Und wissen Sie, die SPD, das ist ja nicht so einfach mit dem Herrn Klingbeil. Und die müssen ja auch schauen. Und sie haben ein Nahtoderlebnis. Und das macht es mir doch schwer. Ich meine, das ist doch eine Art Jammeriade, die hier inszeniert wird. Und ich meine, wer ist denn dafür verantwortlich, dass man diese Koalition hat? Niemand anders als der Kanzler. Er ist ja seines eigenen Unglücks Schmied, dass er hier so wortreich beklagt. Und glaubt mit Erklärungen, weil eben das Volk das nicht geschnallt hat. Nein, das Volk hat es eben geschnallt. Und man nimmt die Bevölkerung nicht ernst in Deutschland. Das ist das Kernproblem dieser Politik. Das ist eine Politik auf Kosten der Bevölkerung, die dann auch noch die Bevölkerung beschimpft und verleumdet. Was muss ich mir da alles anhören? Was sind denn das für primitive Kritiker da, die die Genialität ihrer Regierenden noch nicht durchschaut haben? Deshalb müssen wir sie ihnen noch mehr erklären. Das ist doch unglaublich. Ja, wir haben, dann kommt die Selbstkritik, die Scheinselbstkritik. Ja, wir haben kein gutes Erwartungsmanagement betrieben. Ich meine, auch da wieder, was glauben denn die Leute eigentlich, dass alles Volltrottel sind, die deutschen Wähler? Ja, wir müssen eben die Erwartungen besser managen. Wir müssen die Botschaften besser abzirkeln. Wir müssen besser erklären. Wir müssen sozusagen die Gedankenstimulation optimieren gegenüber unseren deutschen Untertanen. Ich meine, um Himmels Willen. Aber es ist ja wunderbar, dass das in dieser unverstellten Art und Weise hier zum Ausdruck kommt. Was muss passieren, damit sich das ändert? Merz, hoffentlich nicht noch mehr. Fast schon fatalistisch. Ja, man weiß ja nicht. Hä? Ist diese Regierung die letzte Patrone der Demokratie, wie Markus Söder es gesagt hat? Die letzte Patrone der Demokratie? Was für ein Unsinn. Auch da wieder. Sie reden von Demokratie und meinen sich selbst. Eine Regierung, die sich selber als letzte Patrone der Demokratie bezeichnet. Ich sage ja im Grunde, wenn wir abgewählt werden, dann wählt ihr die Demokratie ab. Schon wieder eine Wählerbeleidigung, schon wieder eine fürchterliche Diffamierung des deutschen Souveräns und Steuerzahlers, der ja diesen Politikern den Lohn zahlt, dass die da in ihren Dienstwagen und ihren klimatisierten Büros ihr Unwesen treiben können. Das ist unglaublich, was die sich da herausnehmen. Die letzte Patrone der Demokratie, vielleicht die letzte Patrone, ja, aber sicher nicht der Demokratie, sondern die letzte Patrone der völligen Ratlosigkeit. Vielleicht am besten, also wenn du mit dieser Rhetorik kommen musst, ich bin die Demokratie und wenn man mich abwählt, dann ist sozusagen die Demokratie abgeräumt. Ich meine, dann musst du so jemanden abwählen, wer so redet. Auf jeden Fall sagt dann Friedrich Merz, das ist nicht meine Wortwahl. Also er würde dem nicht widersprechen, aber es ist nicht meine Wortwahl. Aber das hier ist eine der letzten großen Chancen der politischen Mitte. Der politischen Mitte. Deutschland muss aus der Mitte heraus regiert werden. Und das von einem Politiker, der gesagt hat, er wolle eine konservative Wende herbeiführen. Und das würde heißen, nach bestimmten Grundsätzen. Konservative Grundsätze, der wichtigste ist die Freiheit. Der Respekt vor dem Gewachsenen, ja, auch ein Umweltbewusstsein gehört auch dazu. Aber vor allem der Glaube an die Mündigkeit des Menschen, der Glaube daran, dass jeder Einzelne fähig ist, wenn er Steuern zahlen kann, dann ist er auch in der Lage zu bestimmen, wer ihn zu regieren hat. Und diese Freiheit musst du ernst nehmen und nicht den Leuten permanent die Mündigkeit absprechen. Die letzte Chance der Mitte. Deutschland muss doch nicht aus der Mitte regiert werden. Was ist denn die Mitte? Wenn die Mitte nur noch Unsinn erzählt, die Mitte ist der politische Nicht-Dort schlechthin. Nein, die Deutschen wollen nach bestimmten Grundsätzen regiert werden. Jetzt wollten sie eine Zeit lang von nach links-grünen Grundsätzen regiert werden. Sind sie selber schuld? Jetzt haben sie es gemerkt, jetzt hätten wir eigentlich eine konservative Mehrheit, CDU, CSU mit AfD. Aber das verweigert der Wahlsieger, Herr Friedrich Merz. Und betreibt dann Wählerbeschimpfung aus der politischen Mitte. Das ist doch nicht der Punkt. Es geht doch nicht darum, ein Land aus der Mitte zu regieren, sondern es geht darum, ein Land gut zu regieren, nach den richtigen Grundsätzen. Die Mitte ist ja sozusagen Opportunismus. Das ist einfach immer die Schnittmenge von dem, was die anderen sagen. Das ist ein Kanzler, der sich nicht selber aus sich heraus definieren kann. Wenn du sagst, ich bin die Mitte, dann bist du immer fremdbestimmt. Wir müssen schon von uns selbst überzeugt sein und diese Überzeugung auch nach außen tragen. Nein, es ist nicht eine Frage der Überzeugung. Es ist eine Frage der Politik, der Substanz der Politik. Und die wiederum ist eine Folge der Grundsätze. Und man hat entweder die Kraft, zu seinen Grundsätzen zu stehen und das Land auch in diese Richtung führen zu wollen. Und wenn man das nicht hat, dann ist man eine politische Mogelpackung und nicht die letzte Patrone der Demokratie. Dann hat er einen Moment in diesem Interview, da sagt er etwas Richtiges, da sagt er etwas Wahres. Er sagt, unsere Wohlstandsillusion wird nicht halten. Wir müssen mehr tun. Aber er sagt das fast schon klagend, wie ein Ertrinkender. Bitte nehmen Sie es nicht als Vorwurf, aber wir haben uns in einer Wohlstandsumgebung eingerichtet. Also so redet kein Überzeugter, so redet ein Ertrinkender. So redet einer, der im Begriff ist, die Kontrolle zu verlieren. Aber das Bemerkenswerte ist, dass er über eine Situation sich beklagt, die er selber herbeigeführt hat durch seine Brandmauer, die dümmste Idee, die man haben kann. Wie ja mittlerweile auch andere schon festgestellt haben. Braucht es eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede von Ihnen, fragt der Spiegel, ganz kritisch. Sie sind nicht die Einzigen, die mich das fragen oder mir das empfehlen. Der Spiegel, wir würden Ihnen nie etwas empfehlen. Nein, nein, wir sind ja absolut mit Blüten rein. Was, Journalisten empfehlen doch nichts. Nein, nein. Merz, ich bin mir nicht sicher, aber ich schließe es nicht aus. Allerdings gibt es bei solchen Reden immer auch den Tag danach. Und was passiert dann? Auch ein interessanter Moment. Ja, das ist ja der Witz an diesen Reden. Dass sich mit Ihnen ein Politiker auf etwas verpflichtet, an dem man ihn messen kann. Aber offensichtlich will dieser Kanzler eben keine solchen Reden halten, weil er dann eben darauf behaftet werden könnte. Das ist das Eingeständnis einer Kanzlerohnmacht. So redet einer, der im Grunde die Verantwortung hat, etwas zu gestalten, aber er lässt durchblicken, dass er im Grunde gar nicht die Kraft hat, das zu gestalten. Und darum traut er sich nicht, so eine Rede zu halten. Ja, wenn man so eine Rede hält, dann kommt es ja auch noch dann nachher darauf an, das umzusetzen. Nein, nein, deshalb sollte ich also keine solchen Reden halten. Ich meine, das ist ein unglaubliches Interview hier im Spiegel. Also das müssen Sie lesen. Dann bekommen Sie einen absoluten Röntgenblick ins Seelenleben Ihres Kanzlers. Dann redet man am Schluss noch über den Krieg in Iran. Ist es sehr speziell, Bundeskanzler in Zeiten von Trump 2 zu sein? Merz, das kann man so sagen. Der Kanzler und die Journalisten in einer Empörungsgemeinschaft über den amerikanischen Präsidenten. Merz, ich habe Donald Trump gesagt, warum wir den Iran-Krieg für falsch halten. Okay. Nun, ich erinnere mich, dass der gleiche Kanzler Merz mal gesagt hat, im Gaza-Krieg, Israel mache die Drecksarbeit für den Westen. Das war sein Wort. Die Drecksarbeit für den Westen, wenn man die Hamas bekämpfe in Gaza. Mhm. Das war also richtig. Der Irankrieg ist falsch. Wissen Sie, wer der größte Unterstützer der Hamas ist? Wer hat der Hamas all die Waffen geliefert, abgesehen von den NGOs und Entwicklungshilfen, die Milliarden dieser Terrororganisation gegeben haben, damit sie dort den ganzen Gazastreifen zu einer Art Führerbunkersystem unterkellen konnten? Iran. Also wenn man den Sponsor dieser Terrororganisation angreift, dann ist das falsch. Wenn man aber die gesponserte Terrororganisation angreift, dann ist das die Drecksarbeit, die Israel für uns alle leistet. Das geht ja auch hinten und vorne nicht auf. Also wenn du schon der Meinung bist, dass Israel die Drecksarbeit in Gaza leistet, dann müsstest du sie auch unterstützen, wenn sie den Sponsor dieser Dreckserzeugung, wenn man jetzt in der Wortwahl des Kanzlers bleiben möchte, wenn man diesen Sponsor angreift, auch da keine Konsistenz in der Rhetorik. Das ist die Situation, meine Damen und Herren. Lesen Sie das unfreiwillig erhellende und entlarvende Interview in dem aktuellen Spiegel. Trump verspricht, die Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu befreien. Wir haben viele Schlagzeilen heute, Kanzler ohne klaren Kurs. Ja, die Deutschen, auch die Medien merken es allmählich. Sicherheitsrisiko Schweiz, Johannes Ritter in der FAZ einmal mehr mit Schweiz-Bashing. Die Schweiz sei ein Trittbrettfahrer, sagt das sehr polemisch. Ritter hat nicht völlig Unrecht. Die Schweiz hat natürlich durch die Demontage ihrer eigenen Armee den Verdacht erzeugt im Ausland, dass wir ein Trittbrettfahrer sind. Und jetzt bieten sich unsere Bundesräte auch noch bei der NATO an. Und das ist genau der Fehler. Und jetzt sehen wir eben als Schweizer, dass wir dafür dann auch noch kritisiert werden. Ich plädiere für was ganz anderes. Die Schweiz, Finger weg von der NATO, das ist Gift für die Neutralität. Wir müssen wieder eine starke Schweizer Armee haben. Und dann merkt es vielleicht auch der Herr Ritter von der FAZ, dass er falsch liegt. Weil er ist natürlich auf NATO-Kurs. Er möchte am liebsten, dass die Schweiz der NATO beitritt und der EU. Denn er ist der Meinung, dass die unabhängige Schweiz sowieso eine zutiefst verlogene Angelegenheit ist. Gibt noch viele, habe ich gemerkt, als ich damals in den deutschen Talkshows war, gibt noch einige zum Teil in Deutschland, die es auch so sehen, denen bin ich damals entgegengetreten. Lamentieren bringt auch nichts. Ja, der Kanzler wird da kritisiert. Putin kann zusehen, wie die NATO erodiert. Eine Schlagzeile heute Morgen. Ja, man macht sich da Sorgen. Das russische Afrika-Korps sieht machtlos zu, wenn in Mali die Islamisten und Rebellen der Militärregierung zusetzen. Ja, die Großmächte haben nur noch beschränkte Macht. Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Kanzler Merz bei Karen Mioska. Eine etwas merkwürdige Formulierung, der wir da nachzugehen haben. Asymmetrische Erregung beim Spiegel. Podcast mit Björn Höcke. Ja, Ben Bernd, der YouTuber, kommt da an die Kasse in einigen deutschen Medien, weil er ein 4,5-stündiges Interview mit Björn Höcke gemacht hat. Auch wieder so eine typisch deutsche Debatte mit Höcke. So lange reden. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe 2019 oder 2018 mit Björn Höcke auch ein 3,5-stündiges Interview gemacht in seinem Büro. Ist damals in der Welt durch, auf etwa 10 oder 12 Seiten mit Bildern noch von ihm zu Hause aufbereitet worden. Wir haben das jetzt gerade online wieder mal aufgeschaltet. Ja, ich meine, das ist doch das Normalste in der Welt, dass man mit diesen Reizfiguren redet, die eben die Menschen bewegen. Und wenn es da mal einer macht, ein Deutscher, verdienstvollerweise Ben Bernd, dann wird auf den eingeprügelt. Aber das zeigt eben auch, dass diese Brandmauer allmählich am Verbröseln ist. Und übrigens in diesem Spiegel-Interview da nicht mehr enden wollend, kommt das Wort Brandmauer mit keinem Satz vor und die Journalisten konfrontieren den Kanzler auch überhaupt nicht in seinem Wehklagen mit der schlichten Tatsache, dass er das ja alles ändern könnte. Er müsste nur mit der AfD zusammenarbeiten, dann könnte er sein ganzes Programm durchbringen, dann muss er sich nicht immer an Klingbeil und der SPD abreiben, dann könnte er sein Programm durchstehen. Aber offensichtlich hat man es hier mit einem Kanzler zu tun, der eben nicht das durchsetzen will, was er angeblich möchte. Und der deshalb auch keine Blutschweiß- und Tränenrede halten will, weil man ihn ja dann auf etwas behaften könnte. Das ist die Situation. Aber nicht verzweifeln, meine Damen und Herren. In der Krise kommt es ans Licht. Und da merken Sie einfach, welches sind die Leichtmatrosen und welches sind die sturmerprobten Kapitäne, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Aber etwas ist ganz wichtig in Deutschland, muss ich Ihnen sagen. Misstrauen gegenüber der Politik ist oberste Bürgerpflicht. Das ist der große Sündenfall Deutschlands in den letzten 100 Jahren, vielleicht immer schon gewesen. Man hat den Mächtigen zu sehr vertraut, man hat den Mächtigen zu viel Macht gegeben, mit dem Resultat, dass diese Mächtigen die Macht missbraucht haben. Immer unter dem Motto, wir schaffen das. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Weltbeherrschung, wir schaffen das. Eine losgelöste, abgekoppelte Politelite, die am Schluss, und das muss man auch sagen, beziehungsweise nicht nur am Schluss, schon relativ bald, nur noch mit Terrorinstrumenten herrschen konnte. Das ist die Folge eines exzessiven Machtmissbrauchs, der das Resultat ist, eines viel zu wenig stark ausgeprägten Misstrauens des Bürgers gegenüber der Macht und gegenüber der Politik. Und das ist vielleicht jetzt der Durchbruch zu einer ganz neuen deutschen Realität, dass immer mehr Deutsche misstrauisch werden gegenüber ihren Politikern, gegenüber ihren Parteien, gegenüber diesem ganzen Parteienstaat und gegenüber dieser routinierten Überheblichkeit, wie sie da in diesem Spiegel-Interview zum Tragen kommt. Und ich kann Sie als Schweizer nur ermuntern, diesem Misstrauen nachzugeben und dieses Misstrauen als Grundvoraussetzung, als bürgerliche Grundtugend in der Demokratie zu zelebrieren. Man kann nicht misstrauisch genug sein, und wenn Sie mal so misstrauisch sind wie die Schweizer, dann führen Sie auch noch die direkte Demokratie ein. Und die Neutralität, auch so eine Machtfessel, aber das Thema sparen wir uns mal für eine spätere Sendung auf. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily zum Wochenstart. Und jetzt schwungvoll steigen wir ein. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.